Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Für Studierende, Schüler und Auszubildende hatte die schwarz-rote Koalition eigentlich eine große BAföG-Reform angekündigt, inklusive mehr Geld. Doch das steht jetzt offenbar auf der Kippe. Union und SPD diskutieren darüber, ob die Leistungen erhöht werden können, wenn im Haushalt gespart werden muss. Das Stichwort lautet deshalb nun Finanzierungsvorbehalt. Der könnte den BAföG-Empfängern einen Strich durch die Rechnung machen.
Lilly Böll studiert in Bonn Physik auf Master. Neben dem Studium arbeitet die 24-Jährige im Café rund 40 Stunden jeden Monat. Sie wird von ihren Eltern unterstützt und sie bekommt auch noch BAföG. Alles knapp.
Es gibt eigentlich keine Puffer in der Finanzierung durch BAföG oder durchs Arbeiten, sondern das ist schon alles relativ streng kalkuliert.
Mit Sorge schauen Studierende wie Sie deshalb nach Berlin. Denn eigentlich sollte das BAföG zum Wintersemester erhöht werden. Aber möglicherweise gibt es jetzt doch kein zusätzliches Geld, weil die Kassen knapp sind.
Ich kann noch mal sagen, dass alle Vereinbarungen unter Finanzierungsvorbehalt stehen. Das ist ein Finanzierungsvorbehalt, den die Koalition insgesamt ausgesprochen hat, weil das Budget auch von allen Koalitionsteilen getragen werden muss.
Für die SPD steht die Vereinbarung. Die Sozialdemokraten stellen sich an die Seite der Studierenden.
Wenn wir in die Zukunft schauen, dann wissen wir, dass wir die Fachkräfte brauchen. Darum sollten wir gerade der jungen Generation bessere Möglichkeiten geben. Und darum stehen wir als SPD-Fraktion klar hinter der BAföG-Reform und wollen, dass die jetzt auch so umgesetzt wird.
Und nun droht einmal mehr Koalitionsärger.
So ein Klassiker dieser schlechten Regierungsführung. Eindeutig geregelt im Koalitionsvertrag, sogar mit Zahlen. Dann geht die eine Seite wieder raus und sagt, das können wir uns eigentlich eh alles gerade gar nicht mehr leisten. Widerspruch von der anderen.
Und das alles auf dem Rücken der BAföG-Empfänger beklagen Studierendenvertretungen. Die seien nämlich dringend auf das Geld angewiesen.
Für die bedeutet das, am Ende des Monats kann ich mir überhaupt meine Wohnung leisten, kann ich mir Essen leisten, kann ich mir mein Studium überhaupt auf Dauer leisten.
Inzwischen meldet sich das unionsgeführte Forschungsministerium. Den BAföG-Gesetzesentwurf wolle man Ende Juli ins Kabinett einbringen. Aber was genau drinsteht, ob BAföG-Empfängerinnen wie Lilly Böll mit mehr Geld rechnen können, das ist noch nicht klar.
So soll es nach dem Willen der Bundesregierung überall im Land aussehen. Die Infrastruktur wird auf Vordermann gebracht. Damit das gelingt, gibt es das schuldenfinanzierte Sondervermögen in Höhe von 500 Milliarden Euro. Das Finanzministerium hat heute einen Zwischenbericht dazu veröffentlicht. Zum Start im vergangenen Jahr standen 37,2 Milliarden Euro bereit. Genutzt wurden 24 Milliarden. Ein Großteil des übrig gebliebenen Geldes war für die Länder eingeplant, stand ihnen aber noch nicht zur Verfügung. Doch auch der Bund hat nicht alle Mittel ausgegeben.
271 Kilometer. Die Sanierung der Bahnstrecke Hamburg-Berlin wird mit rund 2,3 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen finanziert. Doch es ging nur schleppend voran. Genauso wie das Geld aus dem Sondervermögen im Jahr 2025 nur langsam angekommen ist, heißt es im Bericht aus dem Finanzministerium. Für Haushaltspolitiker ist es erst der Anfang.
Dann werden wir jetzt schauen, wie wir in den nächsten 12 Jahren die Ziele passgenauer formulieren, aber im Kern bleibt, dass es gut abläuft, ist viel wichtiger als die Frage, ob das Ziel etwas höher oder niedriger formuliert wurde. Es muss laufen und das tut es.
In manchen Bereichen kommen die Gelder schon gut an, wie zum Beispiel bei der Sanierung von Sportstätten. In anderen weniger, etwa weil Genehmigungsverfahren lange dauern. Das Finanzministerium hat die Fortschritte der Investitionen in Prozent berechnet. Bei der Sanierung von Krankenhäusern oder Sporthallen lief es gut, zu 90% Ziel erreicht. Nachholbedarf gibt es beim Wohnungsbau, der Digitalisierung oder der Energieinfrastruktur. Die Linkspartei kritisiert, dass nicht schnell genug investiert wird.
Jede vierte Euro vom Bund wurde bisher noch gar nicht ausgegeben. Klingbeil sagt eben, das ist ein Rieseninvestitionspaket. In Wahrheit handelt es sich um einen Investitionsstau.
Für Ökonom Fuß ist nicht das Investitionstempo wichtig, sondern dass wirklich zusätzlich investiert wird. Denn es seien ja Schulden, die gemacht werden.
Deshalb ist diese Aufforderung, jetzt doch bitte mal schnell das Geld auszugeben, nicht wirklich hilfreich. Die Aufforderung muss lauten, gebt es gut aus, überlegt, ob die Projekte Priorität haben. Und wenn nicht, sind wir dankbar, wenn ihr das Geld für andere Zwecke zur Verfügung stellt.
Die Bagger sollen rollen, versprach Finanzminister Klingbeil zum Start des Sondervermögens. Noch rollen sie nicht überall.
Im vergangenen Jahr sind deutlich weniger Menschen nach Deutschland gezogen als zuvor. Das zeigen Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Demnach kamen etwa 1,48 Millionen Menschen nach Deutschland. Dazu gehörten neben Asylsuchenden auch Menschen aus anderen EU-Ländern. Im Vergleich zum Jahr 2024 ist es ein Rückgang um rund 13%. Ein Grund dafür sind geringere Asylzahlen. Zum Krieg im Libanon. Dort weitet die israelische Armee ihre Offensive aus. Aus dem Süden des Landes wurden zahlreiche Angriffe mit Flugzeugen, Drohnen und Artillerie gemeldet. Dabei sollen mehrere Menschen getötet und verletzt worden sein. Auch ein Krankenhaus sei getroffen worden. Außerdem forderte Israel heute die Bewohner der südlichen Vororte von Beirut zur Flucht auf. Dort werde bald Infrastruktur der Terrororganisation Hisbollah angegriffen. Und in Beirut spreche ich nun mit meiner Kollegin Vera Rudolph. Wie ist die Lage in der Stadt?
Also die Anspannung war heute hier bei der Bevölkerung sehr groß. Die Menschen sind heute Morgen in Panik aus den südlichen Vororten von Beirut geflohen. Die libanesische Armee hat versucht, sie so gut wie es eben geht, durch den dichten Verkehr zu leiten. Die südlichen Vororte werden ja von der Hisbollah kontrolliert, sind aber eben auch dicht besiedeltes Wohngebiet. Auch den ganzen Tag über waren Aufklärungsdrohnen des israelischen Militärs hier in der Stadt zu hören. Die sind jetzt verstummt. Die Menschen, die harren weiter, auch am Abend jetzt noch an der Uferpromenade aus, haben aufgehört zu zählen, wie oft sie schon ihre Sachen zusammengepackt haben und trauen sich auch bislang eben noch nicht, wieder in ihre Wohnhäuser zurückzukehren.
Aber formal gilt ja seit Wochen eine Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon. Warum wird sie nahezu täglich gebrochen?
Also die Hisbollah und Israel werfen sich ja gegenseitig vor, immer wieder die Waffenruhe zu brechen. Die Hisbollah wirft Israel vor, eben mit dem Vorrücken weite Landesteile dauerhaft besetzen zu wollen im Süden, zieht aber selbst mit ihren Angriffen hier den Libanon immer weiter in diesen Krieg. Israel spricht von eigenen Puffer- und Sicherheitszonen, um die Bevölkerung im Norden Israels zu schützen. Und der Libanon selbst als Staat ist ja keine Kriegspartei und will sich eigentlich morgen in Washington mit Israel wieder an einen Verhandlungstisch sitzen, wo es auch um die Entwaffnung der Hisbollah gehen soll. Fakt ist, wenn es heute diese Angriffe hier auf Beirut gegeben hätte, dann wären sicherlich diese Gespräche sehr erschwert worden oder vielleicht sogar auf Eis gelegt worden.
Vera Rudolph in Beirut, vielen Dank. Der Krieg im Libanon ist auch ein Hindernis bei den Verhandlungen zwischen den USA und Iran über eine Beilegung des Konflikts. Die iranische Nachrichtenagentur Tasnim meldet, Teheran werde die indirekten Gespräche aussetzen, bis Israel seine Offensive im Libanon stoppe. US-Präsident Trump teilte vor wenigen Minuten mit, er habe mit Israels Ministerpräsident Netanyahu und Vertretern der Hisbollah gesprochen. Beide Seiten hätten zugesagt, die Kampfhandlungen einzuschränken. Israel oder die Hisbollah bestätigten die Angaben bisher nicht. Sie wollten einfach nur feiern und wurden Opfer eines islamistisch motivierten Anschlags. Im vergangenen Mai attackierte ein 36-jähriger Syrer Gäste vor einer Bar in Bielefeld. Die Tatwaffe, eine 18 cm lange Klinge, die an einen Stock geklebt war. Vier Menschen erlitten lebensgefährliche Verletzungen. Heute hat das Oberlandesgericht Düsseldorf den Angeklagten zu lebenslanger Haft verurteilt, mit anschließender Sicherungsverwahrung.
Einige der Opfer sind in der Tat nach dem Tod nur knapp entronnen. Alle leiden bis heute unter der Tat. So wie Chris, der durch sein beherztes Eingreifen noch Schlimmeres verhindert hat, aber bis heute nicht arbeiten und sein Studium fortführen kann. Die psychischen Folgen sind noch immer stark.
Man guckt einfach öfters um sich, weil jetzt, so doof es auch klingt, ist einfach jeder erstmal eine Gefahr, der jetzt einem irgendwie zu nahe kommt oder zum Hint, auch wenn jemand mir im Rücken steht zum Beispiel, ist es halt eine Gefahr, und man guckt sich viel öfters um, was auch am Ende auch anstrengend ist, weil man einfach viel mehr auf der Hut ist, um zu gucken, was passiert gerade um einen rum. Und das ist natürlich auf Dauer einfach eine krasse mentale Belastung.
Mahmoud M. wurde heute vom Oberlandesgericht Düsseldorf zur Höchststrafe verurteilt. Lebenslange Haft und anschließende Sicherungsverwahrung. Wegen seiner klaren Mordabsicht stellte das Gericht zudem die besondere Schwere der Schuld fest. Er hatte vor einem Jahr mit einem Messer Feiernde vor einer Kneipe in Bielefeld angegriffen, darunter viele Fans von Arminia Bielefeld, die den Aufstieg in die zweite Bundesliga feierten.
Er war der Überzeugung, dass der Heilige Krieg geführt werden muss, genauso wie der Islamische Staat dies vorsieht. Aus dieser Einstellung heraus entschloss er sich 2025, eine unbekannte Vielzahl von Personen zu töten.
Für die Opfer wie Chris ist das Urteil eine Erleichterung und ein weiterer Schritt, um die Tat zu verarbeiten.
Viele haben sie bereits auf dem Dach, eine Solaranlage, mit der ein Teil des eigenen Strombedarfs gedeckt werden kann. Künftig können auch Nachbarn davon profitieren. Eine Gesetzesänderung macht das Stromteilen jetzt möglich. Voraussetzung: beide Seiten schließen einen Energieliefervertrag ab. Ob sich das am Ende auch finanziell lohnt, ist unklar. Experten kritisieren, dass anfallende Netzentgelte das Modell unattraktiv machen.
Die Wärmepumpe mit Solarstrom betreiben. Ruth Lobach und ihr Mann würden das gerne machen. Eine eigene Solaranlage ist für sie aber keine Option.
Es ist ein altes Haus und man hat uns empfohlen, auf den alten Dachstuhl keine Solaranlage draufzusetzen. Wir müssten also vermutlich auch den Dachstuhl erneuern und das wären sehr hohe Kosten.
Direkt auf der anderen Seite ihrer Doppelhaushälfte im nordrhein-westfälischen Grefrath geht es aber mit dem Solarstrom. Der Nachbar hat die Südseite erwischt. Die Solarmodule sind an der Hauswand angebracht. Ruth Lobach, die sich in einer Bürgerinitiative für die Energiewende engagiert, würde die neue gesetzliche Regelung gerne nutzen und ihrem Nachbarn Strom abkaufen. Der ist grundsätzlich offen, hat aber noch Zweifel.
Ob das am Ende denn auch lohnenswert ist für beide Seiten, wenn wir noch irgendwelche Grundgebühren denn noch für Leitungsbenutzung zahlen müssen. Das muss sich denn ja am Ende zeigen.
Die Netzentgelte werden fällig, weil der Strom nicht direkt von Haus zu Haus fließt, sondern über das öffentliche Netz. Um ihren jeweiligen Anteil am Verbrauch zu ermitteln, brauchen die Nachbarn intelligente Stromzähler, auch Smart Meter genannt. In den meisten Haushalten sind die aber noch gar nicht vorhanden.
Um einen Smart Meter zu beziehen, melde ich mich bei meinem Messstellenbetreiber. Den finde ich in der Regel auf meiner Stromabrechnung. Und wenn ich dort einen Antrag stelle, dann dauert es also wenige Wochen bis hin zu mehreren Monaten, bis ich so ein Gerät bekomme.
Sobald die technischen Fragen geklärt sind, will Ruth Lobach einen Vertrag mit ihrem Nachbarn schließen, um ihre Elektrogeräte mit seinem Solarstrom zu betreiben.
Heute noch Training auf dem Rad, morgen schon Abflug zur Fußball-WM in die USA. Volles Programm für die deutschen Nationalspieler, die gestern ihr Testspiel gegen Finnland souverän mit 4:0 gewannen. Da war Torwart Manuel Neuer noch Zuschauer. Heute war er wieder beim Training dabei. Und die Fans feierten ihre Nationalmannschaft beim Abschiedsevent in Frankfurt am Main.
Geschenke für die Fans, dazu Autogramme und beste Stimmung. Die Familien der Spieler sind auch dabei und Manuel Neuer trainiert erstmals. Die WM kann kommen, aus deutscher Sicht.
Wir wollen ein sehr gutes Turnier spielen, wir wollen, das habe ich schon oft gesagt, auch ganz weit kommen. Es geht für uns aber darum, tatsächlich jedes Spiel neu anzugehen und von Spiel zu denken. Und das ganze Große kommt eh von alleine.
Euphorie pur in Mainz, insbesondere rund um Dennis Undav, der seine Chance nutzt. Eine Vorlage, zwei Treffer. Perfekte Ausbeute für den Stuttgarter Top-Torjäger, der sich zudem blendend mit Shootingstar Lennart Karl versteht. Beide spekulieren jetzt auf weitere Startelf-Einsätze.
Ja, sehr, sehr besonders, in meiner ersten Profisaison direkt bei der WM dabei zu sein. Ich wäre sehr, sehr stolz, meine ganze Familie sehr, sehr stolz. Ab und zu kann ich es auch nicht realisieren, was gerade passiert alles, aber muss man durch.
Gerade die jungen Spieler haben überzeugt, sowohl im offensiven als auch im defensiven Bereich. Unbekümmert, mit ganz viel Elan. Die Mischung im Team scheint zu passen. Das weckt große Hoffnungen bei den deutschen Fans.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 2. Juni.
Von Westen her erreichen uns morgen Ausläufer des Tiefs bei Schottland. Vor allem im Südwesten besteht Unwettergefahr. Heute Nacht ist es teils wolkig, teils klar und weitgehend trocken. Morgen wird es von der Ostsee bis nach Bayern hinein oft freundlich, sonst von Westen her immer wolkiger. Ab den Mittagsstunden mit zum Teil kräftigen Schauern und Gewittern. Richtung Südwesten drohen Unwetter durch Starkregen, Hagel und Sturmböen. Heute Nacht Abkühlung auf 17 Grad im Ruhrgebiet bis 7 Grad im Erzgebirge. Morgen werden in der Eifel 19, im Osten nochmal bis zu 27 Grad erreicht. Am Mittwoch von der Ostsee bis nach Sachsen zum Teil kräftiger Regen, sonst Sonne, Wolken und gelegentlich Schauer oder Gewitter. Donnerstag und Freitag geht es wechselhaft weiter mit Schauern, hier und da auch Gewitter.
In den Tagesthemen um 22.30 Uhr fragt Ingo Zamperoni, ob der israelische Vormarsch im Libanon die Waffenruhe zwischen dem Iran und den USA gefährdet. Und wir blicken auf das Leben von Marilyn Monroe, die heute ihren 100. Geburtstag gefeiert hätte. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.